Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast In der Pause, Berater unter sich. Ich bin Valeria Madrid.
Und ich bin Thomas Rüttgers.
Und wir sind Berater in der Ehefamilienberatungsstelle. Und heute werden wir reden über Vater werden.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast, so mit dir ein bisschen zu erzählen. Wir hatten ja hier als Teil unseres Präventionsprogramms einen Abend für junge werdende Väter. Und das war einfach ein ganz spannender Abend, wo ich noch so ganz viele Eindrücke einfach mitgenommen habe.
Da wollte ich fragen, also ich bin sehr gespannt auf das Thema. Ich weiß selber, dass du Vater von 2 Kindern bist. Und natürlich, das spielt auch eine Rolle, wie man sich ändert oder wie man manche Sachen sieht. Aber es gibt auch eine Grundlage von Theorie, die uns begleitet, auch in der Beratung. Und ich habe mich gefragt, ob in diesem Abend, was war mehr, war die Erfahrung von den Vätern, die da waren, hat eine Rolle gespielt, war mehr die theoretische Seite.
Ja, das war ja auch für uns ein Experiment. Wir haben sowas das erste Mal angeboten, weil wir uns ja gedacht haben, oh, es gibt irgendwie viele Angebote einfach auch übers Gesundheitswesen für die werdenden Mütter, aber gar nicht so viel für die werdenden Väter. Und der Abend war dann eher erfahrungsorientiert, also gar nicht so sehr theoretisch. Wir hatten zwar so ein bisschen was vorbereitet, was denn so in der Literatur so zum Thema die Väter sind schwanger, was ja auch noch gar nicht so lange in der Betrachtung ist. Das ist ja auch eher so was Neues. Aber es war sehr erfahrungsorientiert. Und eine der Fragen, die uns so beschäftigt hat, war, ab wann realisiert man das denn eigentlich, diese Schwangerschaft? Und das fand ich ganz spannend, weil es geht ja relativ früh los mit dem Schwangerschaftstest und so. Und dann beginnen die ersten Untersuchungen. Und mittlerweile gibt es ja auch diese ganzen bildgebenden Verfahren. Mhm. Und so das erste richtig Greifbare sind so diese Ultraschallbilder, wenn man dann so irgendwie auch so Bewegungen sieht. Aber im Grunde haben die Männer, die da waren, gesagt, also richtig begriffen, im richtigen Wortsinne, das ist ja auch schön in der deutschen Sprache, haben sie es erst, als sie es fühlen konnten, auf dem Bauch ihrer Partnerin.
Ich finde es sehr spannend, dass man so, er hat eine Idee über was sein wird, also ich werde Vater oder ich werde Mutter, aber das Realisieren, was kommt damit? Was kommt dazu mit dem Realisieren, ich werde Vater?
Ich glaube, erstmal war so diese Freude da, so jetzt passiert was Besonderes zwischen uns. Das waren auch alles geplante Schwangerschaften an dem Abend. Also da war auch natürlich schon so eine Vorfreude und dann hat es eben so geklappt. Aber das ist alles noch so ein bisschen abstrakt. Und dann ging irgendwie, na was heißt denn das jetzt für mich als Mann? Und die Männer haben so berichtet, natürlich geht dann so eine ganze Lawine an Botschaften auf sie ein. Also auch auf dem Umfeld und so. Also dieses klassische Nest bauen und du musst jetzt auf deine Frau aufpassen und wie wird denn das werden und
ja,
so.
Vielleicht früher war mehr du und ich, jede für sich muss gut für sich sorgen und auf einmal geht es nicht, die Frau muss für sich sorgen, für die eigene Zufriedenheit, der Mann muss sorgen für die eigene Zufriedenheit, sondern der Mann muss übernehmen so.
Genau, also erstmal ist es ja auch ein Paarprozess. Und natürlich hat das auch das Paar zusammengeschweißt, so wie es die Männer berichtet haben. Und kann ich auch mit meiner eigenen Erfahrung natürlich bestätigen, dass da was Besonderes passiert. So. Und doch gibt es auch von diesem Paarprozess auch so einen abgekoppelten, wo, glaube ich, jeder, also Mann und Frau, sich eben Gedanken macht, na, was heißt denn das jetzt? Für mich, jetzt bin ich nicht mehr nur ich, jetzt bin ich nicht nur Sohn oder Tochter, sondern jetzt kommt in diesem Familiengefüge, mache ich jetzt einen Sprung und gehe jetzt selber in diese Rolle von Vater sein, Mutter sein und dann kommen natürlich ganz viele eigene Bilder auch aus der Biografie hoch, so wie möchte ich es machen, wie möchte ich es aber auch nicht machen, dann diese Frage miteinander, sind wir denn überhaupt uns einig, wie wir es machen wollen? Und es wurde deutlich, dass viele dieser Prozesse gar nicht verbalisiert werden, dass die eher unbewusst in jedem Einzelnen ablaufen, ein Teil davon vielleicht kommuniziert wird, aber das ist eher so Eisbergmodell.
Du meinst so, wie dass die Paare, also in dieser Situation, nicht sagen, ich stelle mir so vor, wie werde ich Mutter oder wie werde ich Vater sein oder so wird unser Leben oder so werden meine Aufgaben sein. Über diese Aspekte, also konkrete Sachen, dass man Vorstellungen hat.
Genau, also ganz viele haben berichtet und die kamen drauf, weil ich ganz viel nachgefragt habe als Anleiter dieses Abends und es stellte sich eben so raus, es gibt ganz bestimmte Bilder, wie möchte ich Vater sein, wie wollen wir Eltern sein und die sind aber eher still in einem selber drin.
Und bei den schwangeren Männern, sagen wir so,
genau.
Ein Teil in der Schwangerschaft noch.
Und super. Alle, die da waren, waren im letzten Trimester.
Okay.
Also genau dieses, jetzt habe ich es auch erfahren, weil die Bewegungen sind da, jetzt setze ich mich auch aktiv damit auseinander. Genau, und diese, wie wird das denn sein, Erwartungen an mich selber, Erwartungen an uns als Elternpaar, Erwartungen aber auch an den anderen, ganz explizit, die sind irgendwie da, aber die finden häufig gar keine Worte, die bleiben so knapp unter der Bewusstseinsebene, sodass man sich gar nicht so austauscht und so diese Einstellung ist da, mit der Geburt, dann wird das schon irgendwie alles kommen. Und es kann aber auch sein, dass dann direkt ganz viele Enttäuschungen im Raum sind, weil es dann eben anders kommt, weil man gedacht hat, oh, der Partner oder die Partnerin würde sich anders verhalten, würde anders einsteigen in diese gemeinsame Rolle.
Ja, es können auch Unterschiede, die sie schon haben von der Art und Weise, wie sie leben wollen oder wie sie das Leben sehen, können in dieser Etappe vielleicht sich verstärken oder in Konflikt zum Beispiel, wenn für die Frau, die in der Schwangerschaft viel mehr ein Gefühl von Sicherheit, von wir haben alles, was wir brauchen werden, Kinderwagen, das kleine Ding, um das Baby zu baden und den Wickeltisch und wo werden wir das machen. Wo es kommt vielleicht nicht für alle, aber für viele kommt diese mehr, ich brauche die Sicherheit und die Planung und die Einteilnahme von dir. Und ein Aspekt von was du gesagt hast, die viel mit Flexibilität zu tun hat, also für manche Männer in der Situation wichtig ist, wir kommen zurecht, wenn die Situation dann kommt, werden wir das gut schaffen. Also so ein Gefühl von Ruhe und auch Sicherheit oder von Vertrauen, wir werden das gut hinkriegen und das passt nicht immer zusammen. Es steigert sich manchmal die Angst und von der eine und der, ich verstehe nicht, wieso für dich nicht mit Vertrauen in die Situation reingehst. Wie siehst du das?
Na, was du jetzt eher so als den weiblichen Teil beschrieben hast, das betrifft ja eher so das Äußere. Haben wir alles, was wir brauchen?
Ja.
So. Aber das Innere, wie wird es mir und uns eigentlich gehen in dieser Situation, ist gar nicht so thematisiert.
Ja, ne? Spannend. So. Ja.
Und die andere, die du jetzt eher als die männliche Seite geschildert hast, wo es darum geht, so zu beruhigen, oh, das wird schon werden, da werden wir schon reinwachsen. Das ist ja eher so die innere Seite, aber eine, die wenig konkret ist, die eher so pauschal ist. Das heißt, beiden Versionen fehlt so ein bisschen das. Und was hat das konkret mit uns zu tun? Ja, es bleibt eher so ein bisschen auf einer distanzierten Ebene. Wie machen es denn alle? Und so generalisiert, ach, das wird schon. Aber so ein Austausch darüber, was brauchen wir denn? Was ist uns wichtig?
Verstehe ich.
Was wird mit uns passieren?
Genau, das trifft die Unsicherheit eigentlich. Also das würde auch beruhigend wirken, ne? Wenn man sich unterhält, wie werden wir das so und so machen in meiner Situation? Wie ist für dich? Was glaubst du? Das würde auch die Beruhigung bringen. Evolutiv gesehen, in dieser Etappe, eine Frau, die schwanger ist, kann nicht von einem Tiger, Säbelzahntiger, wegrennen. Das bedeutet, muss in der Höhle bleiben oder braucht ein bisschen mehr Sicherheit oder Schutz. Und für den Mann habe ich mir davor gestellt, ja, kommt auch den Instinkt, Vorbereitungen zu treffen. Und das kommt auch in der Gegenwart, auch mit viel Druck, glaube ich auch. Alles, was ein Mann vorbereiten muss, sodass die Höhle auch angenehm ist.
Und das war so der zweite interessante Aspekt. Dann blende ich jetzt mal so ein bisschen über auf den zweiten Teil des Abends, der mich beeindruckt hat. Da ging es darum, wie verändert sich denn die Kommunikation zur eigenen Familie? Weil gerade so, was kommt denn jetzt auf mich zu? Was ist denn meine Rolle? Wie will ich es denn machen? Und so. Und dann könnte man ja denken, naja, in so intimen Fragen ist natürlich der erste Ansprechpartner zum Beispiel die Eltern. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass viele der Männer gar nicht so die eigenen Väter, die ja der primäre Ansprechpartner, wo man denken könnte, das sind jetzt die, ja, weil die haben ja die Vaterrolle gelebt. Und da war aber eine große entweder Befangenheit, wir haben noch nie über solche Themen gut miteinander gesprochen, oder auch sowas Abwesendes, über emotionale Dinge kann ich mit meinem Vater nicht oder möchte ich auch gar nicht sprechen oder vielleicht habe ich auch gar keinen guten Kontakt mehr, vielleicht ist der auch schon abgebrochen mit dem Vater auf dieser Ebene, sodass da gar nicht so die Resonanz war. Mit den Müttern schon eher, aber die können natürlich nicht so viel über die Vaterrolle machen, da kommt unter Umständen viel eigene Geschichte dann auch rein, aber nichts live Erlebtes aus der Ich-Perspektive. Und viele haben dann tatsächlich in die Geschwisterebene oder in die ganz enge Freundesebene hineingefragt. Also in der Peergruppe kommt man ja in ähnlichen Lebensphasen auch in dieses, wir kriegen jetzt alle Kinder rein und man guckt auf die Geschwister, vielleicht die älteren Geschwister.
Das ist ein Glück, wenn man sowas hat, oder? Also genau. Wenn man auch Modelle in der Nähe hat, sich angucken kann, wie andere es machen, wie andere Papas mit den Kindern umgehen, spielen. Auch also für die gesamte Familie, wie gehen sie miteinander mit manchen Themen? Wie lösen sie Schwierigkeiten?
Genau.
Wer geht auf den Wickeltisch mit dem Baby zum Beispiel?
Und bei den Männern ist es häufig so, dass eher so gesprochen wird, wird schon. Ja? Oder dieses, ja, da haben wir hier das und das gemacht. Also es wird eher über die gute Seite gesprochen, das, was geklappt hat, über die Erlebnisse. Aber es wird gar nicht so sehr über die Unsicherheiten, das, was schiefgelaufen ist. Also über den umgefallenen Kinderwagen, über das vom Wickeltisch gerutschte Kind, über das nicht hinbekommen von Wickeln oder das überfordert fühlen, über ich weiß nicht, wie man ein Fläschchen aufwärmt, was die Kinder essen, wie bereite ich das Essen zu. Also über diese Unsicherheiten, über diese Lernkurve wird eigentlich nicht gesprochen, es wird eher über die Kompetenz gesprochen und über die guten Erlebnisse. Und das holt aber einen ganz bestimmten Teil der Männer auch nicht ab, weil gerade auch diese Unsicherheiten da sind. Ich höre dann nur die Erfolgsgeschichten oder die Endresultate, aber ich höre gar nicht den Prozess. Wie bin ich denn da hingekommen? Was war denn meine eigene Lernkurve als Mann, als Vater von den anderen? Und da ist ein hoher Bedarf, sich da auszutauschen.
Da habe ich mich gefragt, welche ist dann die Alternative, ne? Wenn man weniger Spielraum hat, über die Schwierigkeiten miteinander zu reden hat, was er vielleicht verständlich ist, wenn man erfolgreich aussehen will in manchen Situationen. Ja? Welche sind die Alternativen dafür, diesen Vätern? Für die Frauen würde ich sagen, es gibt viele mehr Möglichkeiten. Auch gut, ich nehme an, für die Männer auch. Ne? Ich will nicht so geschlechttrennend reden in der Situation, sondern mehr für die Eltern, die in den Altersbetreuung mit den Kindern unterwegs sind. Ja? Die auch keine Ahnung, besuchen Krabbelgruppen oder besuchen auch Spielplätze mit dem Kind. Es gibt auch Möglichkeiten, sich unterhalten mit anderen Menschen über, wie der Alltag ist. Und da können auch natürlich auch Gespräche kommen über Realität, nicht nur, keine Ahnung, der Zweijährige isst Spaghetti, ohne sich dreckig zu machen oder so, sondern die Realität, also wir haben eine schwere Nacht gehabt oder also viel mehr über konkrete Sachen oder vom Verhalten, was macht dein Kind, was macht meine und man sieht das live noch dazu. Ne? Mhm. Was gibt noch, was würdest du sagen für die Väter?
Na, ich glaube, man kann sich natürlich aktiv in diesen ganzen Mutter-Kind-Angeboten, da können ja theoretisch auch die Väter mit hin.
Ja.
Ich glaube, sich da bewusst auch einzuklingen ist gut. Ansonsten, glaube ich, muss man sich an die eigene Nase fassen und geht es auch viel darum, darf ich denn eigene Unsicherheiten, eigenes gefühltes Scheitern, da ist ja schnell auch das Gefühl der Scham dabei, eigentlich müsste ich das doch können. Wieso komme ich mit so einem kleinen Wesen nicht zurecht? Und ich glaube, über diese Unsicherheit zu sprechen, und das ist jetzt mal nicht eine primär männliche Eigenschaft, die im Alltag so in unserer Welt abgefragt wird. Ja, ich glaube, da sind Frauen stärker, was das angeht.
Ja, wahrscheinlich gibt es ein Stück mehr Routine, sogar in der Kindheit. Ne? Also gut, mittlerweile, die kleinen Kinder spielen auch so mit all den Sachen, die sie spielen wollen. Mit Puppen und mit kleinen Küchen und auch mit Autos und so weiter. Also wir teilen uns das. Wir teilen uns unseren Alltag mit was das bedeutet.
Mhm.
Ja, also auch nicht nur die Erziehung der Kinder in der die harte Skills, sondern auch die soft Skills, also im Alltag mit den Kindern.
Und vielleicht noch als letzten Punkt, den ich ganz interessant fand, gerade das hat mit diesen Unsicherheiten zu tun, dass normalerweise die Herkunftsfamilie immer auch als Unterstützung, speziell auch die Mütter mit den Söhnen, die haben ja immer so eine besondere Beziehung auch erlebt wird. Und in der Phase dann des werdenden Vaters wurde berichtet, dass die Art und Weise, welche Gespräche geführt werden, dann kippt. Also während man sonst gerne so Unterstützungsangebote angenommen hat, ist jetzt in dieser werdenden Vaterphase, da kann man ja noch nicht so viel machen, sozusagen, weil bei dem Vater passiert ja noch nicht so viel. Und dann versuchen viele Mütter oder auch die Paare, die Elternpaare, dann ihre Söhne mit Impulsen und Ratschlägen zu unterstützen, was die Rolle angeht. Und alle die Männer, die da waren, haben gesagt, wo sie ganz allergisch darauf reagiert haben, sind diese Sätze, die mit du musst anfangen. Ja. Ja? Mhm. Du musst dich jetzt um deinen Vater kümmern. Ja? Pass auf, du musst jetzt gucken, dass du gut versorgst. Oder also egal, ja? diese Einleitungsworte, du musst, da wurde ganz empfindlich drauf reagiert und hat eher auch zu einem Zurückziehen im Kontakt bis hin zu einem Schweigen auch geführt, weil irgendwie so ein Gefühl da war, ich brauche jetzt Zeit für mich, um mich zu orientieren und ich kann jetzt keinen Chor von Leuten brauchen, die sagen, ich muss, sondern ich hätte eher jemanden, der mich fragt, das könnte ich gebrauchen, so nach dem Motto, ah, das ist ja jetzt was Neues, wie geht's denn dir dieser Rolle? Und irgendwie kommt das bei den Männern, sagen die in ihrer Wahrnehmung, zu kurz. Die kriegen ganz viele aktive Tunsbotschaften, du musst, du musst, du musst, aber wie ist eigentlich das innere Erleben? Und da ist so eine Wechselwirkung. Die Männer haben Schwierigkeiten, über ihr inneres Erleben zu reden. Sie werden aber auch ganz selten gefragt. Es kommen eher Arbeitsanweisungen. Und das führt dann häufig zu Konflikten in der Kommunikation mit der eigenen Herkunftsfamilie.
Ja, es ist manchmal eine große Spannungsfeld zwischen also diese Erwartungen. Also Erwartungen sind einer Seite und was man konkret macht, kann es eine ganz andere Geschichte sein. Und ob das sowieso funktioniert, kann man nicht wissen. Ne? Ich denke an Situationen, wo die spiegeln die Unterschied zwischen dieser Seite von Autonomie und auch probieren wir, wie das geht. Also ich nehme mich und die andere Seite von Sicherheit und durchgeplant, Vorbeugen von Schwierigkeiten. Ne? Die klassische Beispiel wäre für mich auch der eine, normalerweise oft die Mutter, in meinem Fall war ich, ja, die, ich wollte zum Beispiel immer alles mitnehmen fürs Baby, aber wirklich alles, was er brauchen kann. Ein zweites Jäckchen, ein zweites Klamotten, jede Menge Windel, jede Menge Spielsachen für Unterhaltung und so weiter. Und mein Mann wollte eine Ausrüstung mitnehmen, die für mich minimal war, so gehen wir zum Mount Everest mäßig, minimal und knapp. Ja? Also, und da gab es Konflikte natürlich. Und das ist nicht immer einfach, eine Grenze zu setzen, die für beide verträglich ist und so, dass es zugunsten des Kindes kommt. Also wann es ist okay, ohne eine Winterjacke rauszugehen. Wann es ist okay, mit oder ohne eine Ausrüstung, die für 3 Wochen lang halten würde. Diese Unterschiede, ich glaube, dann muss dann auch gesprochen werden, oder?
Genau, das geht ja zurück, das ist so der Bogen zum Anfang unseres Gesprächs. Mhm. Ja, wie ist denn das, was passiert mit uns, wenn wir jetzt in diese neue Rolle kommen?
Und Infos auch, ne?
Und Infos auch, genau. Und ich glaube, was ganz hilfreich ist, wenn die jungen Eltern es vermeiden können, in Kategorien von richtig und falsch.
Ja, auf jeden Fall.
Mein Weg ist der richtige, dein Weg ist der falsche oder umgekehrt, sondern du machst den Weg, kann zum Ziel führen, entspricht vielleicht auch deiner Erfahrung. Mein Weg kann auch zum Ziel führen, entspricht vielleicht meiner Erfahrung. Und was ist, wenn beides gut ist, was brauchen wir denn? Was entscheiden wir jetzt, genau wie du es gesagt hast? Genau, und das sind eben solche Gespräche. Wie gehen wir auch mit Unterschiedlichkeiten um? Wissen wir überhaupt von unserer Grundhaltung, von unserer Einstellung?
Gut, und jetzt ist auch dieses Gespräch auch zum Ende, ne? Also vielen Dank, Thomas, für dieses Gespräch.
Danke, hat mir viel Spaß gemacht. Schön, dass du gefragt hast.
Und danke für alle, die das zuhören. Und wir hoffen, wir treffen uns ein nächstes Mal.
Machen Sie es gut. Viel
Tschüss.
Spaß beim Hören. Tschüss.